Wir fangen wieder mit einem Vater unser an. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute geht es um die zweite göttliche Tugend oder eingegossene Tugend, wie man das nennt, nach dem Glauben. Wollen wir uns heute Gedanken über die Hoffnung machen. Und ähnlich wie beim Glauben kann man das auch sehr verflacht sehen sozusagen. So wie Glaube wirklich ein Feststehen in der Beziehung mit Gott sein soll und nicht ein Vermuten. Ich glaube, dass es morgen regnet, ich vermute, es gibt ein höheres Wesen. Kann man bei der Hoffnung genau denselben Fehler machen, dass man Hoffnung sieht sozusagen als, naja, hoffentlich scheint morgen die Sonne oder hoffentlich schneit oder was man immer man sich wünscht. Und das ist halt meine Hoffnung, und wenn nicht, dann ist halt nichts, man kann es ja nicht wissen. Hoffnung im Sinne der eingegossenen Tugend ist etwas anderes, nämlich in Wirklichkeit auch eine Sicherheit. Hoffnung heißt, dass man wirklich mit Dingen umgeht und mit Dingen rechnet, die noch nicht greifbar sind. Jetzt könnte man meinen, die Leute, die hoffen, das sind halt irgendwelche Träumer, wieder ähnlich wie beim Glauben. Ganz im Gegenteil, die sozusagen die ganze Wirklichkeit wahrnehmen, die Welt Gottes mit hineinnehmen in die Beurteilung des eigenen Lebens und nicht nur festhängen an Dingen, die sie unmittelbar gerade jetzt vor Augen haben, die hoffen und sind deswegen aber realistischer. Die können mit Dingen umgehen, die noch nicht, sagen wir jetzt, naturwissenschaftlich greifbar sind, aber dadurch nehmen sie die ganze Wirklichkeit wahr und können natürlich viel weiter im Voraus planen beispielsweise oder ihr Leben gestalten, nicht? Das bedeutet eigentlich Hoffnung. Um das vielleicht noch ein bisschen zu erklären, das klassische Symbol für die Hoffnung ist ja der Anker. Man kennt das so in alten Kirchen oft. Glaube ist das Kreuz, die Liebe das Herz, aber der Anker ist für die Hoffnung. Das ist eigentlich ein unglaublich treffendes Symbol. Weil was macht man mit einem Anker? Man muss jetzt, hat man ein Schiff. Und dann wirft man das Anker sozusagen in die Tiefe hinein, man sieht nicht, wohin der geht, der rasselt da hinunter und dann gibt er Halt. Man weiß gar nicht, wie der Meeresgrund ausschaut. Die christliche Hoffnung ist genau das auch. Aber wir werfen es nicht hinunter, sondern sozusagen hinauf unseren Anker. Ja. Wir sind verankert in der himmlischen Wirklichkeit. Das hat eine Auswirkung auf unser Leben, so wie es eine Auswirkung auf ein Schiff hat, wenn es verankert ist. Auch wenn man das noch nicht sehen kann, wo der jetzt genau ankert, wo, in welchen Felsen der sich sozusagen festgekrallt hat. Aber deswegen ist der Anker wirklich ein schönes Symbol für die Hoffnung, sozusagen schon etwas zu haben, was im Himmel uns sozusagen festmacht und in diesem Leben schon auch Sicherheit gibt und Standhaftigkeit und so weiter. Wie immer kann man sich überlegen, ob man sozusagen selbst wirklich sich um die Hoffnung bemüht, ob das, was wir in unserem Leben da so machen, wirklich schon dem entspricht, was christliche Hoffnung ist, was der göttlichen Tugend entspricht. Worauf hoffen wir eigentlich? Ja? Jetzt abgesehen davon, dass man sozusagen sehr flach hoffen kann, indem man einfach nur etwas sich herbeisehnt, sagen wir haben das also schon verstanden, und hofft auf etwas, was also wirklich auch stattfinden wird, womit wir rechnen, womit wir umgehen. Aber da kann es uns immer noch passieren, dass wir unsere Hoffnung beschränken auf rein Irdisches. Dass wir nicht uns trauen, unseren Anker, um bei diesem Bild zu bleiben, sozusagen wirklich in den Himmel hinaufzuwerfen, sondern immer nur auf ein nächstes irdisches Ziel. Ja? Dass wir beispielsweise denken, christliche Hoffnung zielt ab, dass in dieser Welt endlich einmal Gerechtigkeit herrscht. Ja, das ist Inhalt unseres Hoffens, dass das stattfinden wird, dass es eine gerechte Gesellschaft geben wird. Ja? Natürlich wünscht man sich das und soll auch damit darauf hoffen, auch im christlichen Sinn, weil man damit rechnen soll, dass der liebe Gott wirklich sein Reich ausbreitet, aber wenn es das schon ist und sich darin erschöpft, ist es in Wirklichkeit noch keine christliche Hoffnung, weil die Transzendenz, also das über das rein irdische hinausgehen, vollkommen fehlt. Ja? Da muss auch die Kirche selbst immer wieder aufpassen, dass sie ihre Hoffnung nicht nur rein irdisch lebt, sich nicht nur Dinge erwartet, die sozusagen irdisch begründet sind oder sich im Irdischen dann erschöpfen. In der Menschheitsgeschichte, vor allem schon in den letzten Jahrhunderten, wurde die Hoffnung dann oft sozusagen auch beschränkt, ganz bewusst, auch in Konfrontation mit allem Religiösen, dass man gesagt hat, man soll gar nicht auf Dinge hoffen, die sozusagen in unserem irdischen Leben nicht stattfinden, deswegen hofft man auf den Fortschritt. Ja, das ist, inzwischen kommt man sogar darauf, dass das auch innerhalb unserer Lebenswelt, in der rein natürlichen Lebenswelt nicht greift. Aber in den 60er Jahren war das noch was, nicht? Also je mehr rauchende Schornsteine und je mehr Industrialisierung und je mehr Reichtum und Geld verdienen und Arbeitsplätze schaffen und so weiter, desto besser wird es uns gehen. Und das ist das, was uns sozusagen voranbringt. Ja? Wenn es moderner wird, kann es ja nur gut sein. Alles, was moderner ist, muss besser sein als das, was veraltet ist. Auch hier, etwas, was eher außerhalb der Kirche entsteht, dieses Denken. Aber wir müssen aufpassen, dass wir als Kirche nicht davon geprägt werden. Ja, dass wir glauben, Fortschritt ist das Nonplusultra. Das, wo es nichts Besseres mehr gibt. Und Hauptsache, es muss neu sein. Dann muss es besser sein als alles, was früher war. Ja. Wir hoffen teilweise nur noch auf Wirtschaftswachstum. Ja. Hauptsache, es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr. Kann man sich ausrechnen, das wird wahrscheinlich nicht sein, weil ein Ballon, den man immer mehr aufbläst, der wird irgendwann platzen. Ja. Wir als Christen hoffen auf das Ewige, auf das Letztgültige, auf Gott selbst. Und das aber allerdings, wir wissen, dass Gott selbst die Liebe ist. Das heißt, das, worauf wir hoffen, worin wir unseren Anker werfen, wenn wir uns in Gott verankern, das findet natürlich schon in dieser Welt statt. Ja. Wenn wir auf Gott hoffen, mit ihm rechnen, mit ihm umgehen, ja, damit rechnen, dass er mitmacht in unserem Leben, ja, dass er nicht unbeteiligt ist. Das bedeutet christliche Hoffnung. Dann wird das sehr konkret werden in unserem Leben, weil Gott ist die Liebe und dann können wir in unserem Leben lieben. Und überall, wo wirklich geliebt wird, also jetzt nächstes Mal, wenn wir uns genau darüber Gedanken machen, keine Zerrform oder kein Irrbild sozusagen der Liebe unser Leben prägt, sondern echte Liebe, desto mehr wird Gott auch sichtbar werden in unserem Leben. Genau das war allerdings immer der Vorwurf der Religionskritik gegenüber der Kirche und der Religion, dass man sagt, wenn ihr den Menschen Hoffnung macht auf das Jenseits, dass ihr sagt, jetzt müsst ihr vielleicht leiden und Schwierigkeiten ertragen und ertragen, dass nicht alles gerecht ist in dieser Welt, aber im Himmel wird es noch schön werden, dann verhindert ihr damit, dass die Menschen jetzt beginnen, etwas zu machen, dass sie diese Welt verbessert wird, dass diese Welt gerechter wird, ja. So kommen dann zum Beispiel die Kommunisten, ich weiß nicht, von wem das Zitat ist, ich glaube von Lenin, dass Religion Opium für das Volk ist. Da kann man die Leute schön ruhig stellen, sie wehren sie nicht mehr gegen Ungerechtigkeiten, weil sie hoffen alle auf den Himmel. Ja. Diese Kritik muss die Kirche jetzt ernst nehmen. Allerdings ein nüchterner Blick auf geschichtliche Entwicklungen zeigt, dass der Kommunismus, der sich das sehr auf die Fahnen geschrieben hat, diese Kritik, grandios gescheitert ist. Und zwar ist er nicht gescheitert an der Transzendenz, an dem Übernatürlichen, das ihm fehlt, sondern er ist an dem gescheitert, was er in seinem eigenen System sozusagen versprochen hat. Dass die Menschen reicher werden, dass sie ein besseres Leben haben, dass es ein Paradies wird für alle Arbeitenden und so weiter. Dort, wo die rein materialistischen Systeme sich durchgesetzt haben. Der Kommunismus ist natürlich ein Materialismus, also verweigert gerade diese Hoffnung auf etwas Größeres, Transzendentes, Göttliches. Gerade dort wurde es schon in dieser Welt, gerade in den materiellen Maßgaben, nach materiellen Maßstäben, unmenschlich, furchtbar. Die kommunistischen Regime haben das größte Unrecht hervorgebracht, die größte Brutalität, die man sich irgendwie vorstellen kann. Es gibt durchaus Historiker, die den Sozialismus auch in einen Topf werfen mit dem Nationalsozialismus, der ist nicht nur zufällig so. Auch das war ein rein materialistisches System, ja, wo alles Übernatürliche ausgeblendet werden sollte. Ja. Ganz interessant, wie der Kommunismus zusammengebrochen ist, im Pontifikat Johannes Paulus II., nicht ganz ohne sein Zutun, war gerade der Papst Johannes Paul II. Dann derjenige, der gesagt hat, und jetzt bitte müsst ihr ganz genauso aufpassen mit eurem Umgang mit dem Kapitalismus. Ja. Wir haben sie das nicht ins Paradies gekommen, dass wir den Kommunismus sozusagen überwunden haben, weil in Wirklichkeit Kapitalismus, wo er als Ideologie betrieben wird, wieder nichts anderes ist als ein materialistisches System. Ja. Man sagt, wir sind alle frei und die Wirtschaft funktioniert blendend, das Wirtschaftswachstum hat die und die Zahlen und da sind wir alle zufrieden. Wir werden immer reicher und hoffentlich können wir uns bald alle 5 Autos kaufen und jeder hat 8 Häuser und weiß ich was und dass die, wie lange die Wirtschaft wächst, ist alles in Ordnung, ist ja wieder genau dasselbe, nicht? Dass man verfangen ist in dem rein innerweltlichen und es verweigert, seine Anker in den Himmel hineinzuwerfen und das heißt christlich zu hoffen. Also diese rein materialistischen Systeme sind, müssen wir als Christen wirklich sagen, hoffnungslos. Und sie führen sich, und das zeigt sich eben auch selbst ad absurdum. Ja. Was mit dem Kommunismus passiert ist, wird mit dem kapitalistischen Systemen oder dem Materialismus, in dem wir hier leben, auch passieren. Wenn wir da nicht aufpassen, wird es eine furchtbare Katastrophen geben. Traue ich mich jetzt als Unheilprophet hier zu sagen. Ja. Und wieder, auch die Kirche, die sich dessen natürlich bewusst ist, muss aufpassen, dass sie, wenn sie die Hoffnung leben will, was ja bedeutet, mit Gott zu rechnen, mit dem, was er tut, umzugehen, es einzuplanen sozusagen in die eigene Lebensplanung, ja, dass wir da auch nicht den Fehler machen, sozusagen dem lieben Gott zu wenig zuzutrauen oder ihn nur als Ausfallshaftung zu sehen. Also es ist immer ganz interessant, wenn die Kirche ihr Heil darin sieht, Strukturen aufzubauen. Ja. Plant man irgendetwas und dann holt man sich Unternehmensberater oder sich was und dann glaubt man, jetzt wird es besser in der Kirche. Das ist genau dann, wenn man eigentlich das Wirken Gottes ausblendet. Also liebe Gott darf dann eh auch mithelfen oder so. Ja. Christliche Hoffnung bedeutet, dass das Wirken Gottes Teil des Plans ist. Also so ähnlich wie wenn ich jetzt eine Rechnung oder eine Abrechnung mache für ein Unternehmen und sage, ja, also ich weiß nicht, was ich verkaufe Autos, keine Ahnung. Und die eine Filiale rechne ich einfach nicht mit ein. Ja, die Zahlen interessieren mich nicht, die fehlen da. Es wird vorne und hinten nicht stimmen, weil die gibt es eben, diese Zahlen. Ja. Und genauso könnten wir es machen, wenn wir sagen, wir planen jetzt etwas, wir versetzen unsere Vernunft ein, aber das, was Gott tut, das planen wir einfach nicht ein. Das ist Hoffnungslosigkeit. Das ist, wenn ich Gott nicht mit Gott rechne, im wahrsten Sinne des Wortes. Hoffen heißt immer, ihn mit ihm zu rechnen. Ja. Nicht nur zu hoffen, im oberflächlichen Sinn, der liebe Gott wird schon was machen, sondern damit zu rechnen. Ja. Das hängt natürlich alles zusammen, auch mit den anderen Tugenden, ja, mit der Liebe und mit dem Glauben. Und so wie der Glaube auch nicht irgendwie nur eine blinde Vermutung ist, da wird schon irgendwas geben, sondern ein Umgehen mit diesen Wirklichkeiten ist es auch mit der Hoffnung. Vor allem auch deswegen, weil der gläubige Mensch auf die Dinge hofft, die er sehr wohl auch schon selbst erfahren hat. Ja? Die Hoffnung liegt nicht immer nur in der Zukunft. Die Hoffnung bedeutet immer auch, dass man, weil man seine Erfahrungen schon mit Gott gemacht hat, jetzt weiterhin mit ihm rechnet. Ja? Und je mehr man das tut, desto stärker wird die Hoffnung werden. Je mehr ich bereit bin, Gott wirklich bestimmen zu lassen in meinem Leben, nicht nur irgendwie eine Nebenrolle spielen zu lassen, sondern die Hauptrolle, ja, desto stärker wird meine Hoffnung werden, weil ich dann auch auf die Zukunft ausgerichtet mir erwarte, dass er da ist und eingreift und etwas will und etwas tut. Ja. Papst Benedikt XVI. Hat ja als erste Enzyklik über die Liebe geschrieben, die aus Caritas ist, und die zweite Enzyklik, die er verfasst hat, war über die Hoffnung, Spe Salvi, das nämlich, wo er ganz klarstellt, wenn wir von der Hoffnung sprechen, müssen wir einfach sagen, anders geht es nicht, dass Jesus Christus der Grund für unsere Hoffnung ist. Wieder zu glauben, ohne mit Jesus Christus umzugehen, ja, ohne sich bewusst zu werden, dass es eine persönliche Beziehung sein muss, wäre absurd. Ja, ich bin so spirituell, hört man immer wieder, aber bitte mit dem lieben Gott geht das halt nicht. Das ist, geht ins Leere. Ja. Und so ist es auch mit der Hoffnung. Ich kann nicht sagen, ich hoffe und ich rechne damit, dass etwas geschieht, aber das mache ich jetzt ohne Gott oder ohne Jesus Christus. Ja. Weil Gott Mensch geworden ist, weil er uns begegnet, weil er uns erlöst hat. Ja. Deswegen können wir hoffen. Er ist der Grund unserer Hoffnung. Und wenn ich das so tue, dann wird die Hoffnung, die natürlich auf die Ewigkeit hin ausgerichtet ist, schon mein Leben heute hier prägen. Das betont Papst Benedikt XVI. Ganz stark. Es wäre keine nicht wirklich echte christliche Hoffnung, wenn ich sagen würde, wie es die Religionskritik, wie ich schon erwähnt habe, uns vorwirft, in der Zukunft, irgendwann, wenn ich stirb, wird eh alles gut und dann werde ich getröstet für alle Furchtbarkeiten, die hier halt nicht möglich sind. Christliche Hoffnung bedeutet, dass jetzt in diesem Leben diese Wirklichkeit sozusagen schon stattfindet. Um es mit der Sprache der Heiligen Schrift zu sagen, das ewige Leben, das uns verheißen ist, das beginnt für uns schon mit der Taufe. Ja. Die Ewigkeit, die wir hoffen, in der sollten wir jetzt schon leben. Ja. Christlich hoffen bedeutet immer, jetzt schon nach den Maßgaben des Himmels zu leben, nach den Maßstäben des Himmels. Vor diesem Hintergrund versteht man, was Benedikt XVI. Des Besalvi schreibt, dass es nämlich Lern- und Übungsorte der Hoffnung gibt. Ja, Lern- und Übungsorte der Hoffnung. Er führt hier an das Gebet. Ja. Ganz klar, wenn ich die Tugend der Hoffnung wirklich lebe, wird mein Gebet etwas ganz anderes sein, als wenn ich keine Hoffnung habe. Ja. Das kann man sich schon herleiten, wenn ich sage, ein hoffnungsloses Gebet ist eigentlich gar kein Gebet. Ja. Christus selbst fordert uns im Evangelium dazu auf, voller Hoffnung zu beten, und das heißt nicht zu denken, dass wir könnte unter Umständen funktionieren, sondern fest damit zu rechnen. Wenn euer Glaube auch nur so groß ist wie ein Senfkorn, sagt er zu dem Maulbeerfeigenbaum hier, heb dich hinweg und verpflanz dich ins Meer und er wird es machen. Ja? Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass Christus ein derartig absurdes Beispiel hier verwendet hat. Ja? Das braucht man, Maulbeerfeigenbaum, der sich ins Meer verpflanzt, um klar zu machen, glaubst nicht, dass das, was dann eh irgendwie natürlich stattfindet oder eh von allein wird und so, das haben wir halt auch erbetet oder so, ja? Sondern dass Hoffnung wirklich damit rechnet, dass Gott eingreift, etwas tut, was eindeutig sein Wirken ist. Deswegen ist das Gebet wirklich ein Lern- und Übungsort für die Hoffnung. Kann ich jetzt wirklich auf mein eigenes Leben schauen, jeder von uns, ob mein Gebet diese Form hat. Ob, wenn ich bete, ich eigentlich wirklich damit rechne, dass Gott mich erhört. Dass ich wirklich nicht immer sage, jetzt bete ich einmal und dann vergesse ich es wieder und es wird wahrscheinlich eh nicht funktionieren. Ja? Das kann oft ein Grund dafür sein, dass mein Gebet nicht erhört wird, weil ich beim Gebet diese Hoffnung nicht habe. Christus möchte, dass die Erhörung meines Gebets auch von meiner Hoffnung abhängig machen. Ja? Dazu muss man allerdings auch sagen, wenn man dann jetzt jemand auf die Idee käme, na super, das ist ja herrlich, wenn ich jetzt das erfahren habe, also wo bete ich jetzt, ich will jetzt einen Lottogewinn haben und ich will noch ein größeres Auto haben und das werde ich jetzt beten, weil ich bin ein Christ und jetzt hoffe ich drauf. Christus sagt immer, wir sollen in seinem Namen beten. Heißt nichts anderes als, er betet in uns. Echtes christliches Gebet aus der eingegossenen Tugend der Hoffnung heraus bedeutet, dass Christus in mir betet. Und das bedeutet eigentlich auch, dass Christus in mir auch schon den Wunsch formuliert. Die Heiligen haben, glaube ich, selten um Lottogewinne gebetet. Außer vielleicht, dass sie, ich weiß nicht, ob es so einen Fall gibt, wenn sie großes Werk haben wollten und für das Ausbreitungsreich Gottes Geld gebraucht haben. Aber nicht für ihre persönliche Bereicherung. Aber ihre Gebete wurden sehr augenscheinlich erhört. Ja? Und vielleicht auch selber diese Erfahrung gemacht haben. Aber da müssen wir immer auch schon beim Beten selber bereit sein, Christus in uns beten zu lassen. Und er wird schon den Wunsch formulieren. Ja. Das ist aber unglaublich schön, wenn uns das bewusst ist, weil das bedeutet, dass wir im Gebet schon eigentlich uns im Leben des dreifaltigen Gottes befinden, dass Christus mit seinem Vater spricht, wenn wir beten. Christus in mir richtet eine Bitte an seinen Vater. Also plötzlich bin ich da mitten in der heiligen Dreifaltigkeit drinnen und nicht weit entfernt von irgendeinem vermuteten Gott. Also das Gebet ist in dieser Weise Lern- und Übungsort der Hoffnung. Einen zweiten Lern- und Übungsort der Hoffnung nennt Papst Benedikt, wenn er vom Gewissen spricht. Das ist die klassische Definition des Gewissens. Das ist die Stimme Gottes in mir. Der Ort, ich glaube, das ist ein Zitat aus dem Konzil, wo ich mit Gott alleine bin. Ja, das Gewissen, das mich anrempelt sozusagen. Ja, ich merke dann am meisten, dass wenn mein Gewissen funktioniert, wenn es mir Dinge sagt, die mir unangenehm sind. Ein Gewissen, das mir immer nach dem Mund redet, da stimmt was nicht. Ja. Es gibt berühmte katechetische Geschichte, ich weiß nicht, ob sie je passiert ist, aber sie beschreibt die Sache sehr gut. Angeblich ein Indianer, der sich bekehrt hat, hat dem Missionar dann gesagt, ich weiß, was das Gewissen ist, ich weiß auch, wie es ausschaut. Sagt er, wie schaut es denn aus? Ein Dreieck ist das Gewissen. Aha, ein Dreieck, ja. Ja, das ist hier drinnen und hat auf seine Brust gezeigt. Und wenn ich was Böses mache, beginnt es sich zu drehen. Und dann tun mir die Ecken weh. Und sagt, aha, das ist interessant, ja. Und wenn ich dann weiter Böses mache, dreht sich es weiter. Und die Ecken runden sich immer mehr ab. Und wenn ich dann weiter Böses mache, wird es irgendwann eine runde Scheibe und dann kann sich drehen oder nicht drehen, ich spüre überhaupt nichts mehr. Eine sehr gute Beschreibung des Gewissens. Ja? Aber das Gewissen als Lern- und Übungsort der Hoffnung bedeutet, dass ich darauf höre natürlich und mein Gewissen auch bilde. Das ist immer sehr wichtig, dass ich mein Gewissen bilde. Also neugierig bin darauf, was Gott will, das bedeutet, sein Gewissen zu bilden. Da hilft mir die Kirche natürlich und die Gebote und alles das. Und dass, wenn ich auf mein Gewissen höre, ich davon ausgehe, dass es gut ist, auf das Gewissen zu hören. Das ist ja ganz spannend, was da oft passiert. Da kann sich jetzt auch vielleicht, kann man sich selbst an der Nase nehmen, dass man sagt, ich weiß, das ist richtig, aber lustig ist es nicht und sehr schön. Ja. Das, was gegen mein Gewissen ist, das ist schon irgendwie besser. Aber gut, ich bin halt so ein frommer Christ, mache ich es halt. Ja, das kann so weit gehen, dass man zum Beispiel sogar apostolisch begeistert ist und dann, wie mir das schon einmal jemand da gesagt hat, man sollte nicht alles sofort sagen den Leuten, weil beispielsweise Jugendlichen sagen, dass sie eigentlich am Sonntag in die Messe gehen sollen, weil wenn es ihnen bewusst wird, dann sündigen sie ja viel mehr, wenn sie da nicht gehen. Ja? Und das ist alles so hoffnungslos, weil das Gewissen eben nicht ernst genommen wird als die Stimme Gottes. Das, was mein Gewissen mir sagt, und wenn ich es bilde, es mir noch deutlicher sagt, das sind ja Dinge, die mich zum Heil führen, auch wenn sie anspruchsvoll sind, auch wenn sie mich herausfordern. Ja. Echte Hoffnung heißt eben, darauf zu vertrauen, dass das, wie Gott mich führt, wirklich gut ist. Und die Beispiele, die ich jetzt genannt habe, vielleicht entdeckt sich der eine oder andere doch darin, dass man sich dann doch nicht immer so sicher ist. Ja? Naja, das ist gegen die Gebote Gottes, aber lustiger ist er, schöner ist er schon. Ja. Christliches Tun, nennt auch Papst Benedikt XVI., ist ein Vollzug der Hoffnung. Ja. Wie immer, christliches Leben darf nicht nur in der Theorie stattfinden. Es wäre furchtbar, wenn wir alles, was uns irgendwie was von Bedeutung ist in unserem religiösen Leben, sozusagen irgendwo in der Theorie uns alles festlegen, aber es findet halt nicht statt. Ja. Also Christ wirklich zu hoffen heißt, dass das eine Auswirkung hat auf mein Leben, dass ich mich einlasse. Ich denke mir oft, als Christ sollte man sich eigentlich ständig in Situationen bringen, in denen man sich wahnsinnig blamiert, wenn Gott einem nicht hilft. Ja. Also dass man Dinge angeht, die eigentlich zu schwierig, die einem zu schwierig erscheinen oder wo man Angst hat oder wo die Gefahr besteht, sagen wir so, dass es furchtbar peinlich werden kann. Dass man gerade diese Dinge angeht, weil man damit rechnet, dass Gott mitmacht. Und ich ganz genau weiß, wenn er es nicht tut, dann wird es schlimm ausgehen. Ja? Ich möchte später noch konkret auch an Beispielen festmachen. Das heißt christlich zu hoffen. Deswegen ist eben christliches Tun ein Lern- und Übungsort der Hoffnung. Ja? Weil ich eben hoffen möchte, immer mit Gott rechnen. Wenn er nicht da ist, haut es mich auf die Backen. So ist es. Ja. Und schließlich ist das Leid ein Lern- und Übungsort für die Hoffnung. Das ist uns vielleicht, wenn man es ein bisschen überlegt, sofort eingängig. Wie kann sich Leid unterscheiden, wenn es hoffnungslos ist? Ja. Ich habe das, ich muss gestehen, erst einmal in meinem Leben erlebt, wenn ich zu Sterbenden gekommen bin, nämlich nicht bezogen auf den Sterbenden. Ich war sehr oft, weil ich auch im Krankenhausseelsorge war, war ich sehr oft bei Sterbenden dabei schon. Und es war immer ein heiliger Moment, auch bei Leuten, die fernstehend waren, und da hat man die tollsten Sachen erlebt. Ja. Aber einmal habe ich erlebt, da ist jemand sozusagen schon also nicht mehr ansprechbar gewesen, und er war umlagert von seiner Familie, die also laut schreiend geklagt hat und lass uns nicht allein und geh nicht von uns und so weiter. Und ich habe eigentlich bin ich ein bisschen unwirsch geworden, fürchte ich, wenn ich gesagt habe, bitte machen Sie doch Ihrem Vater oder wer das war, nicht jetzt dauernd ein schlechtes Gewissen, erlauben Sie ihm doch, dass er geht. Nein, du darfst nicht gehen und so weiter. Es war eine derartig furchtbare Stimmung, getragen von unendlicher Hoffnungslosigkeit, weil sie nur dieses Leben gesehen haben und nicht mehr. Ja. Ich habe das wirklich, obwohl ich wirklich oft schon bei Sterbenden war, nur ein einziges Mal erlebt in meinem Leben. Ja. Ich möchte das nicht überbewerten, vielleicht war das auch dann auch wieder anders und so weiter, und vor allem der Sterbende, bin ich der festen Überzeugung, kriegt immer schon mehr mit als die Umgebung und so weiter, aber das hat sich bei mir irgendwie eingebrannt. Das heißt, ein Leid, das kann im Extremfall dann eben auch den Tod bedeuten, aber auch schon vorher Krankheiten, die unausweichlich sind, Schmerzen, die man hat, Dinge, unter denen man sonst leidet, es können psychische Leiden sein, können Umstände sein und so weiter, dass wenn ich Gott ausblende, wird es zu etwas Furchtbarem und auch Unerträglichem, ja, Untragbarem. Unsere Gesellschaft zeigt uns ja, wie sie dann damit umgeht. Wenn sie Gott nicht haben will, dann muss Leid verhindert werden. So lange Medikamente geben, bis nicht mehr geht, und wenn es nicht mehr vermeidbar ist, gleich töten. Ja. Weil Leiden ist verboten. Das ist eine Haltung unglaublicher Hoffnungslosigkeit. Der Mensch, der leidet, aber Gott vor Augen hat, eine Beziehung zu Christus hat, für den kann das Leid, das wissen wir, sogar einen Sinn bekommen. Nicht, weil das Leid so lustig ist oder weil es in sich gut wäre, sondern weil es sozusagen sich ausstrecken kann auf Gott hin. Wenn man Jesus Christus kennt, weiß man, dass man sein eigenes Leid mit seinem Leid verbinden kann. Dass man etwas bewirken kann mit dem Leid. Es tut genauso weh. Ja. Kann auch geistig genauso Dunkelheit bedeuten. Alles das. Das heißt nicht, dass jetzt habe ich den Schlüssel gefunden, jetzt ist dann nicht mehr schlimm. Das Leid bleibt das Gleiche. Aber die Hoffnung verwandelt es. Die Hoffnung ist der Schlüssel, dass aus etwas Unerträglichem etwas werden kann, was sozusagen mich und das Reich Gottes voranbringt. Ja. Deswegen ist das Leid Lern- und Übungsort der Hoffnung. Wenn ich die Hoffnung lebe, dann werden die sogenannten letzten Dinge, Gericht, Himmel, Hölle, Fegefeuer, über die man nicht sprechen darf, darf nie erwähnt werden, darf man nicht darüber predigen, dann schreckt sich irgendjemand, werden diese Dinge ihre Angst, ihren Schrecken verlieren. Ja. Ich darf als Christ jederzeit über den Tod sprechen. Oder dass wir vor Gericht, dass es ein Gericht geben wird, wo wir uns entschieden haben dann, für oder gegen Christus. Ja. Oder dass wir für unsere Verstorbenen beten, die noch im Fegefeuer sind, die für Christus entschieden haben, aber die sozusagen noch nicht in den Himmel hineinpassen. Ja. Das sind dann Dinge nicht, die uns Angst machen, sondern mit denen wir umgehen können. Weil wir eben das letzte Ziel vor Augen haben, Gott selbst, für den wir bestimmt sind, auf den wir zugehen. Und da wird plötzlich ein Gericht, in dem Gerechtigkeit geschieht, in dem dann es sozusagen kein Zwischendrin mehr gibt, sondern ein ganz Ja für Christus, wird uns das etwas sehr Schönes sein. Ja. Und das betont auch Benedikt sehr stark, wichtig ist, das müssen wir als Christen können, ist das nicht nur etwas Individualistisches, das heißt, ich lebe mein Leben mit Christus und ich werde dann vors Gericht kommen und ich werde sozusagen ans Ziel meines Lebens kommen. Es ist immer etwas Gemeinschaftliches auch. Deswegen muss die Hoffnung auch immer gemeinschaftlich gelebt werden, wie alles in der Kirche. Und deswegen nimmt die Kirche auch die Lehre von den letzten Dingen so ernst, die sich auf das Ganze beziehen. Die Kirche spricht eben nicht nur vom persönlichen Tod, dem persönlichen Gericht, sondern auch vom jüngsten Tag, wo die ganze Schöpfung zum Ziel kommt. Die ganze Schöpfung sozusagen sich entschieden hat. Ja. es sozusagen einen Punkt gibt, wo alles dann sozusagen zu Gott kommen kann. Weil es eben nicht nur das Individualistische ist, sondern die Hoffnung sozusagen sich immer auch auf die Gemeinschaft bezieht oder als Gemeinschaft gelebt wird. Christlich hoffen heißt eben, nicht nur auf sich selbst zu setzen, sondern auf Gott. Ja. Sagt sich leicht, macht aber ein Leben unglaublich entspannend. Wie furchtbar, wenn man immer alles von sich selbst erwarten müsste. Nicht nur, dass man ständig scheitert, also mir wird zumindest so gehen, sondern weil es einfach viel schöner ist, auf Gott zu setzen und sich von ihm die Dinge zu erwarten. Ja. Die großen Heiligen sind nicht heilig geworden, weil sie alles besser gekonnt haben und gescheiter waren und stärker waren und, sondern weil sie immer mehr auf Gott gesetzt haben. Das bedeutet christlich zu hoffen. Ja. Und eben, ich habe schon gesagt, hier auf der Erde eben schon nach den himmlischen Maßstäben zu leben. Also sich nicht auf das rein Irdische zu beschränken. Ja. Hoffnung öffnet unseren Blick auf das Göttliche, auf das Ewige. Das war jetzt ein bisschen theoretisch alles, aber man kann es sehr leicht praktischer machen. Das funktioniert immer sehr gut, wenn man sich die Heilige Schrift zur Hand nimmt. Und dort gibt es einfach sehr tolle Beispiele, die so Archetypen geworden sind für gelebte Hoffnung. Ja, und zwar eigentlich gerade die Dinge jetzt im Alten Testament, dort die Zeitpunkte, wo immer ein Bund geschlossen worden ist. Ja, wir haben immer den Bund am Berg Sinai vor Augen, aber eigentlich gibt es im Alten Testament immer wieder auch Bünde oder jeweils einen Bund, den Gott mit Menschen schließt, nämlich zum Beispiel mit Noach. Heute haben wir von ihm gehört in der Lesung, im Evangelium. Oder mit Abraham. Abraham hat einen Bund mit Gott geschlossen. Natürlich die Sinai-Erzählung. Möchte ich kurz auf ein paar Dinge eingehen, dann auch aus dem Evangelium. Was hat Noah gemacht? Wir wissen das. Es war eigentlich ein Gericht, das da stattgefunden hatte, die Sintflut. Dass das Böse hinweggewaschen wird. Nicht umsonst wird es heute auch immer herangezogen, auch aus dem Bild für die Taufe. Kurz nur zur Erklärung, weil viele immer sagen, ach der liebe Gott, warum macht er so böse Dinge? Dass er eine Sintflut schickt, um die Stelle der Erzählung der Sintflut in der Heiligen Schrift, aus dem Buch Genesis, richtig zu verstehen, muss er bewusst sein, dass hier in der Redaktion, also in der Zusammenstellung der Schriften, die es teilweise schon gegeben hat oder mündlich überliefert waren, etwas passiert ist, dass man eine sehr viel ältere Tradition, die sozusagen schon vorhanden war in den Erzählungen der Menschen, aufgenommen hat und sie gedeutet hat. Was im Gilgamesch-Epos, das älter ist als die Schriften des Alten Testaments, gibt schon eine Sintfluterzählung. Es muss auch irgendwie etwas gegeben haben, einmal in der Gegend dort, dass einmal alles überflutet war. Also das haben Menschen sich über Jahrhunderte weiter erzählt und man hat das halt, das war schon sozusagen Gegebenheit. Also ja, wenn wir es nicht ordentlich benehmen, dann wird alles überflutet. Ja. Und was passiert, nachdem Noah seine Arche gebaut hat, gerettet hat, Menschen wurden gerettet, Tiere wurden gerettet, in der Arche sozusagen haben sie es geschafft. Und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Und im 8. Kapitel des Buches Genesis, Verse 6 bis 12, kann man dann lesen, was Noah macht. Nach 40 Tagen öffnete Noah das Fenster der Arche, das er gemacht hatte, und ließ einen Raben hinaus. Der flog aus und ein, bis das Wasser auf der Erde vertrocknet war. Dann ließ er eine Taube hinaus, um zu sehen, ob das Wasser auf dem Erdboden abgenommen habe. Die Taube fand nichts, wo sie ihre Füße ruhen lassen konnte, und kehrte zu ihm in die Arche zurück, weil über der ganzen Erde noch Wasser stand. Er streckte seine Hand aus und nahm sie wieder zu sich in die Arche. Dann wartete er noch weitere 7 Tage und ließ wieder die Taube aus der Arche. Gegen Abend kam die Taube zu ihm zurück und siehe, in ihrem Schnabel hatte sie einen frischen Ölzweig. Da wusste Noach, dass das Wasser auf der Erde abgenommen hatte. Er wartete noch weitere 7 Tage und ließ die Taube hinaus. Nun kehrte sie nicht mehr zu ihm zurück. Und das ist eigentlich ein unglaublich starkes Bild für die Hoffnung, die wir leben. Nicht umsonst, das sollte uns immer zu denken geben, wenn biblische Bilder also gierig aufgenommen werden von Menschen, die eigentlich mit dem Christum nichts am Hut haben. Die Friedenstaube mit dem Ölzweig im Dienst, das war ein großes kommunistisches Symbol in der DDR und in der Sowjetunion, immer große Friedenstauben mit Ölzweig. Ja. Die Leute haben wahrscheinlich nicht gewusst, dass das ein biblisches Bild ist, weil diese Bilder so stark sind. Ja. So wie es mich auch fasziniert, nur als apropos, dass die sozialistische Vereinigung, die sich um Rettungsdienst kümmern wollte und auch so ein bisschen atheistisch geprägt war, heute sind sie oft frömmer als manche andere, sich Arbeiter-Samariter-Bund genannt hat. Ja? Also man nimmt oft gern biblische Bilder, weil die funktionieren einfach. Was wird nämlich hier gezeigt? Er lässt die Taube raus und sie kommt immer wieder zurück. Noch keine Hoffnung. Ja? Und dann kommt sie mit einem Ölzweig zurück. Ah, das Wasser senkt sich, die hat irgendwo schon einen Baum gefunden. Aber wirklich schön ist es, wie sie nicht mehr zurückkommt. Weg ist sie. Ja? Das heißt, für uns Menschen, sobald immer das ist, was wir eh schon kennen, kommt immer wieder zurück. Ja? Das ist das, was wir kennen, ist aber eigentlich sehr hoffnungslos. Wenn plötzlich wir merken, die ist weg, die ist woanders. Die hat was gefunden, wo sie sich niederlassen konnte. Jetzt wird's gut. Ja? Also, das müssen wir auf die Ewigkeit beziehen. Ja? Wenn es Dinge gibt, die über unser rein irdisches hinausgehen, das ist gut, dann sind wir richtig. Ja? Jetzt wird's gut. Und noch was Zweites, was sehr wichtig ist, um diese Sintfluterzählung zu verstehen, auch wichtig für die Hoffnung, lesen wir kurz danach in Genesis 9, 13 bis 17. Als dann sozusagen vorbei ist, kommt es zum Bundesschluss. Und dann sagt Gott zu Noach, meinen Bogen setze ich in die Wolken. Er soll das Zeichen des Bundes werden zwischen mir und der Erde. Weil ich Wolken über der Erde zusammen und da scheint der Bogen in den Wolken, dann gedenke ich des Bundes, der besteht zwischen mir und euch und allen Lebewesen, allen Wesen aus Fleisch und das Wasser wird nie wieder zur Flut werden, die alle Wesen aus Fleisch verdirbt. Steht der Bogen in den Wolken, so werde ich auf ihn sehen und des ewigen Bundes gedenken zwischen Gott und allen lebenden Wesen, allen Wesen aus Fleisch auf der Erde. Und Gott sprach zu Noach, dies ist das Zeichen des Bundes, den ich zwischen mir und allen Wesen aus Fleisch auf der Erde aufgerichtet habe. Was für ein Zeichen, wird heute auch wieder von allen möglichen Leuten verwendet. Regenbogen, ja. Aber das ist natürlich, da beginnt es zu regnen, ja. Geht es wieder los, werden unsere Sünden wieder bestraft, ja. Wird Gott uns zu Recht auslöschen? Nein, da ist ein Regenbogen, ja. Wie schön, es regnet und das strahlt in allen Farben. Ja, unglaublich. Also jeder von uns wird schon mal die großartigen Regenbögen gesehen haben. Die sind ja wirklich jedes Mal wie ein Wunder. Ja? Und Gott stellt seinen Bogen, seine Waffe sozusagen in den Himmel und sagt, ich mache euch nichts, braucht keine Angst haben. Ja? Also ich bin ein barmherziger Gott. Und das ist eben sehr wichtig, weil die bereits vorhandene Erzählung der Sintflut gedeutet wird, als etwas unglaublich Hoffnungsfrohes. Wenn es regnet, braucht ihr keine Angst haben. Unser Gott löscht uns nicht aus. Er wartet, er ist geduldig, er wartet auf uns. Ja. Aber er will uns natürlich zum Guten führen. Er hat seinen Bogen hergestellt, damit wir sehen, dass er nichts gegen uns machen wird. Seine Waffe. Ja. Also mit unglaublich kräftigen, tollen Bildern, die wir wahrnehmen können, beschreibt das Alte Testament das, was Hoffnung eigentlich ist. Ein ganz großartiges Beispiel für die Hoffnung ist natürlich Abraham. Er ist aufgebrochen in ein fremdes Land, das Gott ihm verheißen hat. Aus einer Heimat, die ihm vertraut war. Dorthin, wo er kein Land besessen hat. Aber das ist alles eigentlich immer ein sich ausstrecken nach etwas, was man noch nicht wahrnehmen kann. Ja? Nur im Vertrauen auf Gott. Das bedeutet Hoffnung. Und dann verspricht ihm der liebe Gott alle möglichen Dinge, nachdem er eben einen Bund mit ihm geschlossen hat. Und das wichtigste Verheißung immer, du wirst Nachkommen haben, so zahlreich wie die Sterne im Himmel, wie der Sand am Meer. Und Abraham bekommt keine Kinder mit seiner Frau Sarai. Und was macht Abraham? Etwas, was der Hoffnung nicht entspricht. Ich finde das sehr schön, dass im Alten Testament das immer sehr schonungslos berichtet wird. Ja, das funktioniert eben mit der Sarai nicht. Gehe ich zu Hagar, ja, meiner Magd, meiner Sklavin. Die hat dann ein Kind bekommen. Ja, also ich mache es mir selber. Ich mache selber selber meine eigenen Pläne, ja, wenn der liebe Gott mir das verheißen hat, dass er hat das nicht so ganz verstanden, der liebe Gott, jetzt mache ich meine eigenen Pläne, die funktionieren besser. Das ist sozusagen ein Verrat der Hoffnung. Ja. Nicht, dass der liebe Gott das dann auch noch verwenden kann, um etwas Schönes draus zu machen. Aber dann kommt es zur berühmten Szene, das liest man im 18. Kapitel des Buches Genesis, wo Gott selbst Abraham besucht. Das sind diese drei Engel, aber es wird auch im Text der Heiligen Schrift schon von Gott gesprochen. Das ist für christliche Theologen immer schon ein Hinweis gewesen. Auch im Alten Testament finden wir schon Hinweise auf den dreifaltigen Gott, ja, weil da drei Engel kommen und gleichzeitig synonym verwendet wird die drei Engel und Gott als Bezeichnung. Und die sagen ihm, lassen sich bewirten von Abraham, und die sagen ihm, geben ihm wieder eine Verheißung, oder Gott gibt ihm eine Verheißung. Kapitel 18, Verse 9 bis 15. Sie fragten ihn, wo ist deine Frau Sarah? Dort im Zelt, sagte er. Da sprach er, in einem Jahr komme ich wieder zu dir. Siehe, dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Sarah hörte am Eingang des Zeltes hinter seinem Rücken zu. Abraham und Sarah waren schon alt. Sie waren hochbetagt. Sarah erging es nicht mehr, wie es Frauen zu ergehen pflegt. Sarah lachte daher still in sich hinein und dachte, ich bin doch schon alt und verbraucht und soll noch Liebeslust erfahren. Auch ist mein Herr doch schon ein alter Mann. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und sagt, sollte ich wirklich noch gebären, obwohl ich so alt bin? Ist denn beim Herrn etwas unmöglich? Nächstes Jahr um diese Zeit werde ich wieder zu dir kommen. Dann wird Sarah einen Sohn haben. Sarah leugnete, ich habe nicht gelacht, denn sie hatte Angst. Er aber sagte, doch, du hast gelacht. Und es ist so, nächstes Jahr hat sie einen Sohn. Ja. Und das ist natürlich auch wieder ein so greifbares Beispiel, nicht? Gott verheißt etwas und wir rechnen mit rein irdischen Mitteln und sagen, das wird ja wohl nicht funktionieren. Und belächeln das, was Gott uns sagt. Ja. Rechnen eben nicht damit, dass es in Erfüllung geht. Und Gott ist immer größer als das, was wir uns ausrechnen. Ja. Und sie bekommen Isaak. Sie bringt ein Kind auf die Welt und was passiert? Gott verlangt von Abraham, dass er Isaak als Opfer da bringt. Ja. Und wieder, Abraham macht das. Jetzt ist das alles passiert. Ja. Ein Wunder passiert. Sie haben ein Kind. Und jetzt verlangt Gott von ihm, dass er diesen Isaak als Opfer da bringt. Und er ist dazu bereit. Ja. Gott tut das nur, um dem Abraham klarzumachen, dass er eben keine Menschenopfer haben will. Ja. Weil es findet nicht statt. Ja. Aber diese Bereitschaft Abrahams, alles, was jetzt in Erfüllung gegangen ist, wieder sozusagen hinzugeben, das ist in Wirklichkeit Hoffnung. Ja. Dass er wirklich damit rechnet, Gott kann jederzeit alles machen. Ja. Und jetzt kann jeder von uns das vielleicht parallel setzen zu Dingen, die er im eigenen Leben erlebt hat. Wo man sagt, so, jetzt hat der liebe Gott dies und jenes gemacht, ja, das darf ich mir jetzt nicht mehr wegnehmen. Ja. Das funktioniert oder nicht, das habe ich jetzt. Ja. Christliche Hoffnung heißt, dass man mit dem lieben Gott so umgeht, dass man ihm das auch das erlaubt. Das ist ein sehr profanes Beispiel. Da sagen wir, ich habe einen guten Freund, der ist stinkreich. Ja, und der gibt mir jetzt, weiß ich was, 10.000 Euro, weil er mir schenken will. Und dann kommt am nächsten Tag, bitte sei mir nicht böse, kannst mir wieder 5.000 geben, ich brauche jetzt die 5.000 Euro. Wenn der so stinkreich ist, gebe ich ihm 5.000, weil morgen gibt er mir vielleicht 20.000. So muss ich mit dem Gott umgehen. Ja, der liebe Gott kann mir jederzeit alles schenken und wenn er mir mal was wegnimmt, ja, soll er, gerne. Ja. Dann kommt was anderes. Ja, also diese Haltung wird in Abraham so deutlich, weil er wirklich in der Hoffnung lebt. Ganz besonders wird es dann natürlich auch deutlich beim großen Bundesschluss des Volkes Israel am Berg Sinai. Wieder eine Verheißung auf das gelobte Land, in das sie hineingeführt werden. Wir kennen alle Rückschläge, wir wollen zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Wir waren zwar Sklaven, aber wir haben genug zu essen gehabt und dann himmelsverdammt Manna essen und so weiter. Und dann werden sie hoffnungslos und so weiter. Also das ist ein ständiges Hin und Her. Ja. Aber der eigentliche Bundesschluss findet statt, indem Gott seinem Volk Gebote gibt. Und das ist eben auch sehr bezeichnend. Das war immer für das Volk Israel das, worauf sie ihre Hoffnung gesetzt haben, nämlich die Gebote Gottes. Die Gebotstafeln haben sie in die Bundeslade hineingegeben. Die haben sie mitgetragen. Wenn sie Gefahr waren, wurde die Bundeslade hervorgeholt. Die war das Zentrum des Tempels. Die Gebote, die Gott ihnen gegeben hat. Also eigentlich eine Forderung Gottes an die Menschen. Das ist die Bundesurkunde. So wurden die Gesetzestafeln genannt. Und wieder lebe ich meine Hoffnung eigentlich nur in dem Denken, na, da kann ich was rausholen für mich. Da kann der liebe Gott funktionieren, damit ich das kriege, was ich will. Hoffnung heißt, dass ich eigentlich das tun will, was Gottes Pläne sind. Und die Gebote zeigen mir das. Ja? Also herausgefordert werden von Gott, seine Gebote zu halten und vielleicht zum Beispiel Gebote zu halten, die mir im Moment noch nicht eingängig sind, aber ich halte es nur deswegen, weil es ein Gebot ist. Das gibt es im Großen und im Kleinen. Das heißt, die Hoffnung zu leben, weil ich Gott zutraue, dass er sozusagen bestimmt. Und weiß, dass es das Bessere ist, als das, was ich selber plane. Deswegen war das für das Volk Israel, waren die Gebote so zentral. Ja, die Gebotstafeln, die Bundesurkunde. Wir alle kennen die Hiob-Erzählung. Ja, ein Mann, dem alles weggenommen wird und der immer noch auf Gott vertraut und auf ihn hofft. Recht hat er gehabt. Ja. Und im Evangelium gibt es eine Stelle, finde ich, die das sehr schön auch illustriert, was Hoffnung wirklich bedeutet. Nämlich bei Markus 10, Verse 46 bis 52. Wir kennen sie alle, aber ich lese sie kurz vor. Der Blinde von Jericho. Sie kamen nach Jericho. Als er, gemeint ist Jesus, mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge Jericho wieder verließ, saß am Weg ein blinder Bettler, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Sobald er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, rief er laut, Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Viele befahlen ihm zu schweigen. Er aber schrie noch viel lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn her. Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm, hab nur Mut, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel weg, sprang auf und lief auf Jesus zu. Und Jesus fragte ihn, was willst du, dass ich dir tue? Der Blinde antwortete, Rabuni, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus zu ihm, geh, dein Glaube hat dich gerettet. Im gleichen Augenblick konnte er sehen und er folgte Jesus auf seinem Weg nach. Wieder. Das kann man immer sozusagen schauen, ob man sich selbst mit dem eigenen Leben wiederfindet, ob man diese Art Hoffnung schon leben kann. Weil das ist ein unglaublich dichter Text. Da sitzt ein Bettler und der ruft Jesus nach, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und man wundert sich, warum lassen es die Armen, das wird ein Tumult gewesen, warum regen die sich so auf, wenn der ein bisschen schreit, wenn andere Leute auch geschrien haben. Sagst du, sei still. Ja? Weil dieser Bettler anders als viele und viele Schriftgelehrten eine Entscheidung getroffen hat, nämlich wirklich an Jesus zu glauben. Wenn er ihm zuruft, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir, das könnte man übersetzen, du bist der Messias, das ist nämlich Sohn Davids ist der Titel dafür, ja. Du bist der, auf den wir gewartet haben, hab Erbarmen mit mir, so ruft man Gott an. Ja, also hätte er rufen können, ich bekenne Jesus als den Messias, den Sohn Gottes. Na, da waren die Schriftgelehrten nervös. Ja, die haben sich schon gern unterhalten mit Jesus, haben mit ihm gesprochen und disputiert, aber dieses Bekenntnis geht ein bisschen zu weit. Unglaublich, der Blinde erkennt Jesus, die Sehenden nicht. Ja. Und jetzt sagt Jesus, na wo ist er? Wer ruft mich da? Und er sagt, na geh hin, also vielleicht passiert doch ein Wunder, du armer Bettler. Ja. Und jetzt, was macht der Bettler? Er wirft seinen Mantel weg, vielleicht halten sie ihn gerade fest am Mantel, damit er nicht hinlaufen kann. Ja. Lass dann den Mantel zurück und läuft auf Jesus zu. Ein Blinder, der läuft auf Jesus zu. Ja. Und das ist ganz klar, im jüdischen Gesetz gibt es einen wichtigen Passus, man darf einem armen Menschen alles Mögliche wegnehmen. Man kann ihn pfänden, wenn er seine Schulden nicht zahlt und in Sklaverei kann er verkauft werden. Aber eine Sache darf man ihm nie wegnehmen, strenges Verbot, niemals darf sein Mantel gepfändet werden. Der letzte Schutz, den er hat. Ja, der ärmste Mensch muss sich in der Nacht mit seinem Mantel zudecken können. Das darf man nicht mehr wegnehmen. Den lasst er zurück. Ja. Das ist Hoffnung. Das, was einem Sicherheit gibt, zurückzulassen, zu laufen in der Blindheit auf Jesus zu. ihn zu bekennen, ich glaube an dich. So, und jetzt kann sich jeder von uns überlegen, wann war das letzte Mal bei mir in meinem Leben so, dass ich wirklich blind auf Jesus zugelaufen bin, Sicherheiten zurückgelassen habe, weil ich wirklich sicher bin, ich brauche nur zu Jesus kommen und dort wird alles gut werden. So hat dieser Bettler gedacht. Ja. Das ist Hoffnung. Genau das ist Hoffnung. Ja. Ein schönes, zwei Beispiele habe ich noch. In Johannes 11, 21, eine berühmte Stelle, nämlich, ich lese nicht die ganze Stelle vor, Jesus kommt zu Lazarus, wir wissen, er war zuerst weg, wurde gerufen, ist nicht sofort aufgebrochen, Lazarus ist gestorben, wie er angekommen ist, war er schon 4 Tage im Grab. Maria und Martha waren die beiden Schwestern, das war das alte sozusagen Polarität christlichen Lebens, Maria die Fromme, die gern zu Füßen Jesu gesessen ist, die Martha, die geschäftig war und gearbeitet hat und dann auf der Maria das vorgeworfen hat. An der anderen Stelle sagt Jesus dann, Maria hat das Bessere erwählt, also soll wir tun oder mehr beten oder sonst was. Ja. Aber diesmal, in dieser Situation, ist die Martha eigentlich die Gläubigere. Weil jetzt kommt Jesus und die Maria weint, also zu Hause und wird getröstet und ist kontemplativ und die Martha läuft Jesus entgegen. Ja. Und jetzt kommt sie, die wird schon so ein bisschen eine Handtücke gewesen sein, das lesen wir über Johannes 11, 21 bis 27. Und sagt zu Jesus, Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha sagte zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und das ist ein so schönes Beispiel eines Menschen, der wirklich nicht nur glaubt, sondern mit auf Christus hofft, auch wenn sie irgendwie nicht ganz weiß, in welche Richtung das gehen wird, ja, dass Jesus sagt, glaubst du, dass er auferstehen wird? Und sie sagt brav das, was sie von Jesus gelernt hat. Es wird eine Auferstehung geben am jüngsten Tag und so. Ja, das glaube ich ja alles. Aber man spürt heraus, in Trost ist das im Moment nicht. Ja. Und der Satz in Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Dort, wo ich jetzt bin, dort findet die Auferstehung statt. Wieder kann ich das beziehen auf eigenen, kann sich jeder jetzt überlegen, habe ich das schon einmal erlebt, dass ich sage, ja, so theoretisch weiß ich schon, wie das jetzt richtig als frommer Mensch man das sagen müsste und worauf man rechnen müsste und irgendwann später. Aber dass ich wirklich rechne, dass Jesus jetzt was macht, das fehlt mir schon manchmal. Ja. Aber genau das will Jesus. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich glaubt, wird auferstehen, auch wenn er stirbt. Ja. Das kann konkret stattfinden. Auf Christus hoffen heißt mit ihm rechnen. Und wir wissen ja, wie die Geschichte weitergeht. Lazarus wird jetzt auferweckt. Also nicht erst am jüngsten Tag, er ist vorher schon auferweckt worden. Und schließlich, last und bei allem wirklich nicht least, Christus am Kreuz. Christus stirbt am Kreuz und macht selber das durch, was in Hoffnungslosigkeit enden könnte, nämlich die Verlassenheit Gottes. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ruft Jesus am Kreuz. Das ist jetzt Hausübung, jeder kann sich den Psalm 22 zu Hause durchlesen. Nämlich, das ist vielen nicht bewusst, wenn Jesus ruft am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Betet er in Wirklichkeit im Psalm 22. Nur ein Mensch, der gekreuzigt wird, erstickt langsam. Und Jesus konnte nicht im Psalm 22 laut beten, aber den ersten Vers hat er gebetet und das andere im Herzen. Und wenn man heute den Psalm 22 durchliest, nicht nur, dass die ganze Leidensgeschichte da abgebildet ist, sie durchbohren mir Hände und Füße, sie werfen das Los um mein Gewand, sie verteilen meine Kleider unter sich, alles drinnen. Das ist unglaublich berührend, das zu lesen. Ja. Dass die Menschen, die auswendig gewusst haben, den Psalm, Juden haben viele Psalme gebetet, die müssen berührt gewesen sein, gesagt, boah, das passiert, das ist gerade alles hier passiert, was Jesus da betet. Aber das Wichtigste daran ist, wenn man diesen Psalm liest, oder betet noch besser, es ist ein Psalm, der sozusagen damit beginnt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Äußerste Dunkelheit. Ja? Ich werde umlagert, sie zählen, alle Gebeine zählen sie an mir. Ja? Ich bin hingeschüttet wie Wasser, ich bin zum Spott geworden und alles das kommt alles vor, also echt Verzweiflung. Und am Ende, aber ich nenne das Psalm mit einer unglaublichen Zuversicht. Ich und mein Stamm werden dir dienen. Also mir wird alles weggenommen, ich werde zerschlagen und kaputt gemacht und verspottet. Aber lieber Gott, ich will ganz bei dir sein. Ja? Also genau das, was Christus tut, eine unglaubliche Zuversicht, die Jesus am Kreuz gehabt hat. Ja? Leid, Lern- und Übungsort für die Hoffnung, das hat uns Christus am Kreuz vorgemacht. Also ich kann da jeden einladen, einmal den Psalm 22 in Ruhe durchzulesen. Da geht es einem durch und durch, kann ich nur sagen. Ja? Den Kreuz anzuschauen und den Psalm 22 zu lesen. Natürlich geben uns die Heiligen auch viele Beispiele, was Hoffnung ist. Da könnte man natürlich jetzt viele finden. Ich habe jetzt nur drei exemplarisch herausgenommen, weil sie uns wirklich etwas zeigen können, was Hoffnung bedeutet. Zuerst einmal den heiligen Franziskus, Franz von Assisi, ist uns allen bekannt, der immer so dargestellt wird als der große Vorreiter der Armut. Ja. Aber für den heiligen Franziskus war Armut niemals Selbstzweck, sondern war es Ausdruck seiner Hoffnung. Weil was hat er gemacht? Er hat auf die Dinge, die uns Sicherheit geben, auf die ich setzen könnte in meinem Leben, nämlich genug zu essen zu haben, genug Kleidung zu haben, genug Geld zu haben, ein schönes Haus zu haben und so weiter, auf alles das verzichtet. Und die Menschen, die ihn gesehen haben, haben gemerkt, vielleicht geht es ihm sogar schlecht, ist er vielleicht sogar krank, aber er hat wirklich das Größte gefunden. Ja. Gerade weil er die Armut gelebt hat, hat man gemerkt, wo er verwurzelt ist, wo er seine Anker hingeworfen hat. Ja. Der Sonnengesang, der die Schöpfung so preist, den hat der heilige Franziskus geschrieben, wie er schwer krank war, ja, in einem Verschlag gelegen ist, und das heißt, dass die Mäuse über ihn drüber gelaufen sind. Das war alles wirklich erbärmlich, der hatte nicht in einem schönen Kloster gelebt, das war alles, die waren ja wirklich arm. Ja. In dieser Zeit, unter Schmerzen, hat er den Sonnengesang geschrieben, der so schön und so positiv und so herrlich ist, ja, so fröhlich auch. Also die Armut zu leben, auch auf die Vorsehung zu vertrauen, ja, dass man sagt, wie uns das manche große Heilige eben auch vorleben und was wir vielleicht im Kleinen auch in unserem Umfeld oft nachmachen können, dass wir, wenn uns etwas Äußeres fehlt, wir auf die Hilfe Gottes und auf seine Sorge vertrauen können, dass er auf uns schaut, das bedeutet Hoffnung. Wenn man so will, eigentlich fast noch einen Schritt weiter, kann man Hoffnung sehen, wie es Damien de Föster gelebt hat. Der hat im 19. Jahrhundert gelebt, war ein belgischer Missionar, der auf Hawaii gegangen ist, um dort zu missionieren. Und dort hat es eine Insel gegeben, auf die man alle Aussätzigen deportiert hat, muss man eigentlich sagen. Man hat sich auch nicht besser zu wissen helfen gewusst. Man wollte sozusagen die Ansteckung eindämmen, und alle, die Aussatz gehabt haben, mussten dorthin und durften nie wieder diese Insel verlassen und waren auch nicht beseelsorgt. Wie soll man das machen? Wenn man hinfahrt, darf man nicht zurückfahren. Und dieser Damien de Föster hat sich entschlossen, sagt, ich werde Priester für diese Menschen werden. Ist also dort hingefahren und hat gewusst, er darf nicht mehr zurück. Ja? Und hat dort also jahrelang noch wirklich als Priester gewirkt und sehr liebevoll für die Menschen gesorgt und das Evangelium verkündet, ist dann auch gestorben am Aussatz, weil ein Bub, war vernünftig, hat sich auch geschützt, so gut er konnte, aber ein Bub hat, ohne dass er gewusst hat, seine Pfeife verwendet und so hat er sich dann angesteckt. Ja. Aber was geht denn einem Menschen vor, der also sagt, so, mein Leben endet jetzt hier auf dieser Insel, obwohl ich eigentlich gesund bin, ja. Kann doch niemand von mir verlangen und so weiter. Er hat sich nach etwas noch Größerem ausgestreckt, nach der Ausbreitung des Reiches Gottes, und hat darin sein Ziel gefunden. Das ist eigentlich Hoffnung. Ja, wieder. Vielleicht in kleineren Portionen gibt es das in unserem Leben auch. Ja. Und vielleicht noch einmal einen Schritt weiter, also man soll das jetzt nicht so als Rangordnung machen, aber wenn es jetzt sozusagen um die Hoffnung geht, wie weit sie sozusagen in der Ewigkeit verwurzelt sein kann, ein Heiliger, der mich so wahnsinnig beeindruckt, der uns allen bekannt ist, Maximilian Kolbe, der sehr erfolgreich war, ein gescheiter Mann, der also sehr tolle Dinge geleistet hat fürs Reich Gottes, Medienarbeit und so weiter, und dann im Dritten Reich als polnischer Priester ins Konzentrationslager gekommen ist und in Auschwitz darum gebeten hat, statt eines Verurteilten in den Hungerbunker zu gehen. Ja, also gewusst hat, er wird jetzt verhungern, der furchtbarste Tod, den es gibt. Aber wieder, was ist passiert? Das muss ein qualvoller Tod sein. Nicht zu trinken und nicht zu essen, unter unglaublichen Schmerzen und auch einer Hoffnungslosigkeit, weil es ja Hunger sozusagen das Innerste des Menschen angreift, wo man sozusagen, ja, wie soll ich sagen, auch psychisch natürlich das der belastendste Tod, wo die Mithäftlinge erzählt haben, dass sie, wie er mit den anderen in diesem Hungerbunker war, man Lieder gehört hat und Gesänge und Gebete aus diesem Bunker heraus. Ja. Also alles andere als eine Hoffnungslosigkeit, obwohl sie diesen furchtbaren Tod gestorben sind. Also eindeutiger geht es nicht mehr, zu zeigen, was Hoffnung bedeutet, verankert zu sein im Himmel und Zuversicht zu haben, obwohl man gerade verhungert. Und das ausstrahlen zu können, sogar auf andere, die dort das gleiche Schicksal haben. Ja. Das ist konkret passiert. Ja. Deswegen, die Heiligen sind immer so tolle Beispiele, weil sie sozusagen das, worüber man groß theoretisch reden kann, zeigen, es hat funktioniert, die haben das genauso gemacht. Ja. Ein Wunder der Gnade, ein Wunder der eingegossenen Tugend, der Hoffnung. Schließen möchte ich gerne mit dem, womit auch Papst Benedikt in seiner Enzyklika Spe Salvi schließt. Da merkt man plötzlich, dass es irgendwie aus ihm herausbricht, in seiner Art natürlich, in seiner sehr intellektuellen Art, aber mit seiner sehr liebevollen und seiner grundfrommen Art auch. Es ist fast schon üblich geworden, das hat Johannes Paul II. Sehr stark auch immer gemacht, Enzyklen zu schließen mit einer Anrufung der Mutter Gottes. Und beim Papst Benedikt irgendwie hört er nicht mehr auf. Das ist ein längerer Text, ich möchte ihn gerne als Abschluss vorlesen. Ein Gebet zu Maria, dem Stern des Meeres. Das ist ein alter Meeresstern, ist ein alter Titel der Mutter Gottes. Meerstern, nicht die Grüße, kennen wir das Lied. Warum? Weil das natürlich der Stern für Seefahrer, der Polarstern, glaube ich, ist das, da ist das die Venus oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall danach kann man sich immer orientieren. Wenn ich auf den zufahre, weiß ich, dass ich richtig unterwegs bin. Also deswegen ist das Bild für die Hoffnung auch. Und deswegen ist es auch ein Titel der Mutter Gottes. Er schreibt, Heilige Maria, du gehörtest zu jenen demütigen und großen Seelen in Israel, die, wie Simeon, auf den Trost Israels warteten, wie Anna auf die Tröstung Jerusalems hofften. Du lebst jetzt in den heiligen Schriften Israels, die von der Hoffnung sprachen, von der Verheißung, die Abraham und seinen Nachkommen geschenkt war. So verstehen wir das heilige Erschrecken, das dich überfiel, als der Engel Gottes in deine Stube trat und dir sagte, du solltest den gebären, auf den Israel hoffte, auf den die Welt wartete. Durch dich, durch dein Jahr hindurch, sollte die Hoffnung der Jahrtausende Wirklichkeit werden, hineintreten in diese Welt und ihre Geschichte. Du hast dich der Größe dieses Auftrags gebeugt und Ja gesagt. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Als du in der heiligen Freude über die Berge Judäas zu deiner Base Elisabeth eiltest, wurdest du zum Bild der kommenden Kirche, die die Hoffnung der Welt in ihrem Schoß über die Gebirge der Geschichte trägt. Aber neben der Freude, die du in deinem Magnificat in die Jahrhunderte hineingesagt und gesungen hast, wusstest du doch auch um die dunklen Worte der Propheten vom Leiden des Gottesknechtes in dieser Welt. Über die Geburt im Stall zu Bethlehem leuchtete der Glanz der Engel, die den Hirten die frohe Kunde brachten. Aber war doch zugleich auch die Armut Gottes in dieser Welt nur allzu spürbar. Der greise Simeon sprach dir von dem Schwert, das dein Herz durchdringen werde, vom Zeichen des Widerspruchs, das dein Sohn sein werde in dieser Welt. Als dann das öffentliche Wirken Jesu begann, musstest du zurücktreten, damit die neue Familie wachsen konnte, die zu gründen er gekommen war und die aus denen wachsen sollte, die sein Wort hörten und es befolgten. Bei all der Größe und Freude des ersten Aufbruchs von Jesu Wirken hast du doch schon in der Synagoge von Nazareth die Wahrheit des Wortes vom Zeichen des Widerspruchs erfahren müssen. So hast du die wachsende Macht der Feindseligkeit und der Ablehnung erlebt, die sich immer mehr um Jesus zusammenbraute, bis zur Stunde des Kreuzes hin, in der du den Retter der Welt, den Erben Davids, den Sohn Gottes, als Gescheiterten, zum Spott ausgestellten, zwischen Verbrechern sterben sehen musstest. Du empfingst das Wort, Frau, siehe da dein Sohn. Vom Kreuz her empfingst du eine neue Sendung. Vom Kreuz her wurdest du auf neue Weise Mutter. Mutter für alle, die deinem Sohn Jesus glauben und ihm folgen wollen. Das Schwert des Schmerzes durchbohrte dein Herz. War die Hoffnung gestorben? War die Welt endgültig ohne Licht? das Leben ohne Ziel? In jener Stunde hast du gewiss neu in deinem Inneren auf das Wort des Engels gehört, mit dem er auf dein Erschrecken beim Augenblick der Verheißung geantwortet hatte: Fürchte dich nicht, Maria. Wie oft hatte der Herr, dein Sohn, dasselbe zu seinen Jüngern gesagt: Fürchtet euch nicht. In der Nacht von Golgotha hörtest du in deinem Herzen neu das Wort. Zu seinen Jüngern hatte er von der Stunde des Verrats gesagt: Habt Mut, ich habe die Welt überwunden. Euer Herz lasse sich nicht verwirren und zage nicht. Fürchte dich nicht, Maria. In der Stunde zu Nazareth hat der Engel zu dir auch gesagt: Seines Reiches wird kein Ende sein. War es zu Ende, bevor es begonnen hatte? Nein, beim Kreuz warst du von Jesus eigenem Wort her zur Mutter der Glaubenden geworden. In diesem Glauben, der auch im Dunkel des Karsamstags Gewissheit der Hoffnung war, bist du auf den Ostermorgen zugegangen. Die Freude der Auferstehung hat dein Herz berührt und dich nun neu mit den Jüngern zusammengeführt, die Familie Jesu werden sollten durch den Glauben. So warst du inmitten der Gemeinschaft der Glaubenden, die den Tagen nach der Himmelfahrt Jesu einmütig um die Gabe des Heiligen Geistes beteten und sie dann am Pfingsttag empfingen. Das Reich Jesu war anders, als die Menschen es hatten erdenken können. Es begann in jener Stunde und dieses Reiches wird kein Ende sein. So bleibst du mitten der Jünger als eine Mutter, als Mutter der Hoffnung. Heilige Maria, Mutter Gottes, unsere Mutter, lehre uns mit dir glauben und hoffen und lieben. Zeige uns den Weg zu seinem Reich, Stern des Meeres. Leuchte uns, führe uns auf unserem Weg. Amen.